Heute Morgen predigt Simon über Römer 12, 9 bis 21. Und den Text lese ich euch gerne vor und ihr könnt mitlesen, davor an der Wand. Römer 12, 9 bis 21. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht, und hört niemals auf zu beten. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Simon, Gottes Segen für deine Predigt.
Ja, wenn du sagst, Gottes Segen für deine Predigt, hey, das war Predigt. Es ist gesagt, oder? Eigentlich ist gesagt für heute Morgen, was muss gesagt sein. Das, was ich jetzt mache, ich versuche, das noch in ein Bild zu gießen, dass es uns vielleicht länger bleiben tut. Aber gesagt ist es schon. Wer schon mal beruflich eine Weiterbildung machen musste, oder einen Jungschenkurs besucht hat, oder sonst irgendwie so einen, ja, ein Treffen von einer Gruppe gehabt, die frisch zusammenkommt, der kennt das sicher. So ein Leiter oder ein Coach, der versucht am Anfang durch ein Gruppenspiel oder eine besondere Situation oder eine Mutprobe aus diesen vielen Einzelpersonen eine Gruppe zu formen. Dass so das Wir-Gefühl entsteht tut. Dass alle das Gefühl haben, jawohl, wir sitzen im gleichen Boot. Das kennt man meistens, wenn man eben so ein Seminar oder irgendeine Weiterbildung oder irgend so etwas besuchen tut. Doch das geht manchmal nur für einen Tag oder ein paar wenige Tage oder eine Woche und dann trennt man sich wieder. Also könnte man auch sagen, das Wir-Gefühl, das so ein bisschen künstlich erzeugt wird, also zum Glück, es hilft ja dann für die Dynamik, hat aber eigentlich auch nicht so viel mit dem wahren Leben zu tun. Weil im richtigen Leben musst du vielleicht Tag ein, Tag aus auf der Arbeit in einem Team zusammenarbeiten. Und vielleicht magst du Einzelne in diesem Team also überhaupt nicht. Oder vielleicht hat dich jemand so richtig auf dem Kicker und mag dich überhaupt nicht. Oder wer da innen hat überhaupt können seine Familien auswählen? Seht ihr? Das ist ein Problem. Dort wirst du reingeboren und dann hast du sie. Passiert was will. Da kannst du nicht raus. Wenn man so noch einen richtigen Streit, wenn du denkst, es längt, kommst du keine neue Familie über. Da musst du durch. Man gehört zusammen. Ja, und so heisst es irgendwie, dass man immer wieder einen Weg finden muss, wie man zusammen auskommen kann. Und hier in der Kirche, Stefan, Nicole, Technik, hä, muss man auch einen Weg finden, wie man auskommen kann. Nein, auch da gibt es natürlich einmal Situationen, wo man anderer Meinung sein kann, wo ein Konflikt herrschen kann. Und doch, wenn wir eine Einheit sein, wenn wir eine Gemeinschaft sein, wenn wir eigentlich Liebe leben, auch das ist nicht selbstverständlich. Es gibt ja Personen, die klappt es einfach auf Anhieb. Die sieht man einmal und merkt einfach, der ist total auf meiner Wellenlänge. Ich verstehe mich durch und durch gut mit dem. Und dann gibt es auch diese Personen. Ich spüre sofort, die Wellenlänge stimmt nicht. Und der hat, glaube ich, eine andere Sprache. Ich verstehe gar nicht, was der will. Dann ist es schwierig, oder? Aber was machen wir denn? Gehen wir einander einfach aus dem Weg? Ist quasi, sich nicht mit dem anderen abgeben, die Lösung, dass man in Liebe leben kann? Ignorieren? Oder wie verhalten wir uns bei Meinungsverschiedenheiten und Konflikt? Was machen wir da wirklich? Und ich folge heute Morgen in meinen Gedanken, wo ich an einer Weiterbildung aufgeschnappt habe. Und das Bild, ich habe es zwar selber gezeichnet, aber es ist inspiriert von einem Bild, das René Winkler einmal gebraucht hat. Und ich habe gedacht, was unser Direktor schon einmal gebraucht hat, das darf ich auch brauchen heute Morgen. Also, und zwar, fangen wir an mit dem Bild. Die Ausgangslage ist denkbar einfach. Zwei oder mehr Menschen haben einen Konflikt. Sie streiten über etwas. Und so ein Konflikt wird übrigens nicht immer mit Wort ausgetragen. Nein, manchmal zieht sich einfach auch eine Partei zurück, schwiegt. Schwiegen ist auch eine Form von Streiten. Schmalt oder fährt an, so hintendurch zu reden. Aber es ist dennoch ein Konflikt. Und wir alle sind wahrscheinlich schon mal angegriffen worden. Für irgendetwas, was wir gemacht haben, was wir gesagt haben. Wir alle haben sicher schon Kritik einstecken und Kritik ist nicht einfach anzunehmen. Manchmal ist Kritik auch verletzend, nicht so gut formuliert vielleicht. Ich glaube, da finden wir uns drin. Aber der springende Punkt ist dann, bei einem Konflikt entstehen Verletzungen. Das Herz habe ich hier gezeichnet. Bei einem Konflikt, das geht an mein Herz. Und es können Verletzungen entstehen. Und so Verletzungen müssen gut gepflegt werden. Weil sonst heilen sie nicht richtig. Und in der Lehne vielleicht sogar Narben. Schmerzhafte, hässliche Narben. Wie reagierst du so bei einem Konflikt? Und es gibt in diesem Konflikt, der graue Balken ist wie ein Zeitstrahl. Am Anfang steht der Konflikt und dann vergeht ein bisschen Zeit. Irgendwie löst das in deinem Herz etwas aus. Und dann kommt da der gelbe Punkt. Und das ist der PD, der Punkt der Entscheidung. Und du musst dich irgendwie entscheiden, wie reagierst du jetzt auf den Konflikt? Was machst du damit? Weil es gibt grob gesagt zwei Wege, wie du kannst umgehen, wie du kannst auf den Konflikt reagieren. Und jeder Mensch kann sich jederzeit ganz bewusst entscheiden, welchen Weg das er gehen möchte. Und ich glaube fest daran, dass der eine Weg ist, der Weg ist, wo Jesus gehen würde. Der eine Weg ist der Weg, wo Jesus würde gehen. Und der andere Weg ist der Weg, wo das Problem nicht wirklich lösen tut, sondern eher neue Probleme schaffen tut und wo sogar echte Gemeinschaft verhindern tut. Und ich glaube auch, dass Menschen aus unserem Umfeld uns genau beobachten tun, uns Christen, wie wir uns in einem Konfliktfall verhalten tun. Und es ist schon entscheidend, was sehen sie denn? Sehen sie, dass die Liebe Gottes in uns ist, dass wir den einen Weg gehen, der Weg, wo Jesus wird gehen, oder sehen sie halt keinen Unterschied zu allem anderen, was sie so in ihrem Leben sehen? Eben, es gibt zwei Wege, wie wir umgehen können. Und ich würde eigentlich sagen, der eine Weg ist der Weg, den sich Gott von uns wünschen tut und über den wir in der Bibel auch viel lesen können. Und ich nenne ihn mal die geistliche Konfliktbewältigung. Und der andere Weg, ja, das ist der, wo ich in einen Konflikt hineingehe und versuche, Gewinner zu sein. Meistens gehe ich in einen Konflikt hinein, und habe das Ziel, natürlich zu gewinnen. Und wenn ich Gewinner bin, dann heisst das, der andere ist ein Verlierer. Sonst kann ich ja nicht gewinnen. Und das ist, ich würde dem mal den fleischlichen Weg sagen, die fleischliche Konfliktbewältigung. Und jetzt, liebe Vegetarier, das betrifft euch auch. Mit fleischlich meine ich, dass der Weg tief in uns drinnen stecken tut. Der Weg ist uns bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich glaube auch, es ist der normale Weg. Ich glaube, wenn wir nicht schambar aufpassen, wählen wir den Weg. Und dieses ist etwas, wo wir irgendwie aktiv machen müssen. Also die beiden Wege verfolgen ganz unterschiedliche Ziele. Beim fleischlichen Weg, da geht's um die eigene Ehre, den eigenen Vorteil, schlicht auch einfach ums Gewinnen, ich hab's schon gesagt. Und auf jeden Fall wird versucht, die eigene Schuld abzuspielen. Die Schuld ist der andere. Wenn überhaupt, oder? Ich, der andere, der hat angefangen. Und jetzt mache ich das schon fertig. Und radikal anders ist der geistliche Weg. Und darum, radikal anders, darum zeigen die beiden Pfeil auch in eine andere Richtung. Verstehen? Die beiden Wege führen nicht an den gleichen Ort. Darum sind die, ist der eine zu abbogen. Die führen gar nicht an den gleichen Ort hin. Bei dem geistlichen Weg geht es ums Heil vom anderen. Ich suche nicht mehr länger meinen Vorteil, sondern suche das Beste fürs Gegenüber. Und bei dem Weg bin ich bemüht, andere zu ermutigen und wünsche mir, dass Gott verherrlicht wird. Nicht, dass ich gewinne. Einfach. Ich glaube, ihr merkt schon, oder, was das für komplett andere Ziele sind, die diesen Weg verfolgen. Und vielleicht spürt ihr auch schon, auch bei diesem geistlichen Weg, das ist kein einfacher Weg. Und ich habe gedacht, wir schauen mal die beiden Wege jetzt im Detail an, was das denn genau so bedeutet. Und wenn ich von Weg rede, dann ist es nicht einfach eine Entscheidung und dann ist es so, sondern auf einem Weg mache ich Schritt. Schritt für Schritt gehe ich vorwärts. Und da gibt es quasi auf beiden Wegen Schritte, wo es zu tun gibt. Der geistliche Weg, ich nenne ihn jetzt einfach Einfachheit halber mal, der gute Weg, das ist eine grosse Herausforderung für uns Menschen. Und wer den Weg gehen will, der braucht Mut und Liebe. Ich glaube, ohne die beiden Sachen geht es nicht. Noch mehr Liebe als Mut, aber auch ein bisschen Mut. Es ist ein mutiger Weg auch. Und ganz ehrlich, von uns aus werden wir den Weg kaum selber gehen können. Also da müssen wir schon ehrlich sein. Wenn ich sage, ich will jetzt nur noch den guten Weg gehen und versuche es einfach komplett selber, da klappt es wahrscheinlich schlecht. Wir brauchen Gottes Hilfe. Ohne seine Liebe haben wir irgendwie nicht genug Liebe für unsere Mitmenschen. Wir müssen uns füllen lassen von seiner Liebe. Ohne Gottes Gnade fällt es uns schwer, gnädig zu sein gegenüber unseren Mitmenschen. Und ohne Gottes Vergebung werden wir Mühe haben, im anderen können zu vergeben. Also für einen guten Weg zu gehen, sind wir abhängig davon, dass wir den Weg mit Gott gehen. Es ist eine Illusion, der Welle alleine zu gehen. Also, aber es ist natürlich super, dass wir den Heiligen Geist als Beistand haben, um den Weg zu gehen. Das ist ganz wichtig. Also, Gott zeigt uns den Weg auf, aber er sagt dir nicht, eben, du musst es liken können, sondern er schenkt uns einen Beistand. Und der tut uns immer wieder ermutigen, er tut uns aufrichten. Manchmal tut er uns fein anstupsen. Es kann auch mal sein, dass ein stärkerer Stups kommt, geht jetzt der Weg. Aber wir werden begleitet. Und ich bin wirklich überzeugt, es ist möglich, den Weg mit Gottes Hilfe zusammen zu gehen. Der erste Schritt auf dem Weg habe ich beschrieben, ja, eigentlich auch nur einen. Klären von eigenen und von fremden Schuld. Eben, der gute Weg geht nicht einfach davon aus, der andere ist schuld. Nein, wir gehen mal davon aus, es hat ein Konflikt stattgefunden. Zu einem Konflikt braucht es zwei. Da hat sicher auch Schuldanteil von dieser Person, aber ich habe Mitschuld. Und manchmal gibt es dann Leute, die sagen, ich bin alleine schuld. Nein. Beide. Wir müssen mal klären, wer welche Schuld quasi hat. Ich habe immer Bibelverse hingeschrieben, ich tue nicht alle lesen, aber da möchte ich jetzt, also Levitikus, der 3. Mose, 19, 17 bis 18, das möchte ich dazu lesen. Dort steht, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich glaube, es fällt wirklich damit an, den ersten Schritt zu erkennen, wo ist auch die eigene Schuld an diesem Konflikt. Und dann kommen wir zum nächsten, Vergebung für mich und für andere. Ich bitte Gott um Vergebung für meine Fehler und ich spreche Vergebung aus für andere. Und ich glaube, das ist eines der ganz grossen Geheimnisse für gute Gemeinschaft. Das Thema Vergebung. Können zu vergeben, jemand anderem, bevor der überhaupt sagt, bitte vergib mir, bevor er Reue zeigt, das ist etwas, was schwierig ist, aber etwas, was wichtig ist. Vergebung hat nichts mit der Haltung des anderen zu tun, im tiefsten Innersten. Wenn wir immer darauf warten, mit Vergehen, bis dann der andere angekrochen kommt, dann schlägt man das Zeug einfach lang um und teilweise ewig. Eigentlich ist das Geheimnis, können zu vergehen, reinen Tisch machen von mir aus, ganz egal, welche Haltung der andere noch einnehmen tut. Ja, Jesus fordert uns dazu auf, zu vergeben. Ich möchte aus Matthäus 18, Vers 21 bis 22 mal vorlesen dazu. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Ich finde 7-mal ist schon eine gute Zahl, schon oft. Jesus sprach zu ihm, geht's weiter, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jetzt könnte man rasch rechnen. 490. Jetzt könntest du eine Strichliste daheim aufhängen. Und jedes Mal ein Strichli machen und irgendwann hast du die 490 zusammen und dann weisst du, jetzt musst du nicht mehr. Aber ich glaube, so ist es nicht gedacht. Ich glaube, wenn wir es so mathematisch auslegen, haben wir das nicht verstanden, den Aufruf zur Liebe. Dann haben wir es nicht verstanden, dass wir einfach bereit sein sollen, zu vergeben. Im Vater Unser gibt es auch noch einen ganz wichtigen Satz, wo Jesus uns lehren tut. Dort beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir sollen bereit sein zu vergeben und wir sollen uns auch von Gott vergeben lassen. Und das sagt Jesus noch einmal. In Markus 11 greift Jesus das Thema noch einmal auf und dort sagt er doch, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll habt oder hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Wir sollen zuerst allen vergeben, gegen die wir einen Groll haben. Und wir sollen nicht denen vergeben, die dann kommen und sagen, es tut mir leid. Oder wir sollen nicht die Einstellung haben, dir vergebe ich nie. Wir sollen allen vergeben. Das sagt Jesus. Und dann wird uns der Vater im Himmel vergeben. Und ich habe mir überlegt, aber wie kann ich jemandem vergeben, der mir etwas ganz, ganz Schlimmes angetan hat? Oder jemandem, der mir in der Nähe ist? Wie kann ich einem Mörder vergeben? Wie könnte ich einem Vergewaltiger jenisch vergeben? Oder irgendein anderes schlimmes Beispiel? Und wenn wir fragen, wie kann ich vergeben, dann stellen wir eben die Frage falsch. Es geht nicht darum, wie kann ich vergeben, sondern Jesus ist sehr, sehr radikal an diesem Punkt. Er sagt einfach, vergib. Vergib. Er sagt nicht, weißt du, es gibt da ein Weg und so und so. Es ist nicht die Frage, wie kann ich vergeben, sondern er sagt, vergib. Wir haben den Auftrag zu vergeben und das ist wirklich sehr, sehr radikal, wo Jesus von seinen Jüngern und somit auch von uns heutzutage fordern tut. Aber es funktioniert. Und das habe ich am eigenen Leib schon müssen erfahren. Ich bin in eine Situation gekommen, wo ich extrem verletzt worden bin. Extrem. Und sehr, sehr verrückt über die Person. Sehr nachtragend und wirklich zutiefst verletzt. Und ich habe das umgedreht mit mir. so Gefühlsschübe gekommen. Wut, Hass, Trauer. Und es war, als würde ich in einem Gefängnis leben. Es hat mich komplett gefangen genommen. Und mein Leben hat sich immer wieder um das gedreht. Und immer ist wieder so eine Welle gekommen und hat mich verrückt gemacht oder traurig gemacht. Oder einfach, es war eine Achterbahn von den Gefühlen. Und eines in einem Gottesdienst ist wie ein Durchbruch passiert. Ich bin zu jemandem hin und habe gesagt, können wir zusammen beten? Zuerst habe ich gesagt, können wir beten, dass es mir besser geht? Und dann hat es wie Klick gemacht und ich habe gesagt, können wir beten, dass ich vergehen kann? Und die Person hat gesagt, bitte nicht Gott darum, dass du vergehen kannst. Wir beten zusammen und du sagst, du vergisst. Und ich habe das Experiment gewagt. Und ich habe dem Gebet gesagt, und ich vergib dieser Person. Und mein Herz oder meine Gefühlswelt hat geschrien, nie! Nie! Ich bin nicht bereit gewesen. Aber ich habe mal ausgesprochen gegenüber von Gott, dass ich ab dem Zeitpunkt vergeben habe. Und wisst ihr was? Es ist spannend. Das Gefängnis ist zerbrochen. Und Freiheit ist eingekehrt. Nicht auf einen Schlag, aber immer mehr. Und immer, wenn es wieder rauf hat, die Wut, der Hass, die Trauer, habe ich gesagt, aber nein, ich kann vergeben. Und es ist wieder leise geworden, es ist wieder ruhig geworden. Gottes Frieden ist wieder gekommen. Und mit der Zeit war es kein Thema mehr gewesen. Es hat abgenommen und es ist ruhiger geworden. Und heute ist Frieden und Freiheit darüber. Ich kann vergeben. Diese Person hat eigentlich bis heute nie gesagt, vergib mir. Also wenn ich das warten würde, hätte ich das Gefängnis immer noch in mir. Ich würde immer noch so leben. Aber es ist gut. Es ist vergeben. Ich kann das heute leben. Ist es einfach gewesen? Nein. Die andere Frage ist, ist es notwendig gewesen? Ich finde unbedingt. Unbedingt ist es notwendig gewesen. Jesus spricht an dem Punkt über die Vergebung so eine klare Sprache. Wir sollen vergeben. Nicht vergeben tut unserem Herz nicht gut. Und das ist noch lieb ausgedrückt. Nicht vergeben ist dramatisch für unser Herz. Es schadet ihm massiv. Und wenn du einen Punkt hast in deinem Leben, wo du nicht kannst vergeben, wo du sagst, ich bin nicht bereit zu vergeben, oder ich will zuerst, dass dieser um Vergebung bittet und erst dann überlegt man es, ob ich vergeben will, dann schieb den Punkt nicht auf die Seite. Nimm den mal vor. Vielleicht ist es auch dran, mal in die Seelsorge zu gehen und den Punkt über die Vergebung wirklich anzuschauen. Und du kannst nicht warten, bis du denkst, jetzt bin ich bereit zu vergeben. Vergeben ist eine Vorschussleistung. Und nachher kommt der Frieden hinten nach. Der nächste Punkt auf unserem Weg, eigentlich sind wir immer noch auf dem Weg, heisst dann, die ganze Sache Gott zu übergeben. Und vielleicht fragst du dich, ja, was heisst Gott übergeben? Was ist denn mit der Gerechtigkeit? Wenn da wirklich ein schwerer Konflikt stattgefunden hat, wie komme ich denn zu meiner Gerechtigkeit? Jetzt habe ich vergeben, das tut es vielleicht noch nicht mal leid. Und jetzt übergebe ich es noch Gott, gebe es ab. Was läuft da falsch? Ich bleibe doch auf der Strecke. In Römer 12, 19, wir haben es schon gehört, steht, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Vergehen heisst auch, die Sache Gott zu überlassen. Es ist nicht mehr länger mein Kampf. Es ist nicht mehr mein Kampf. Es ist vorbei. Und verstehen Sie, welche Freiheit hinter dem Schritt steckt? Wenn du auf dem Weg, auf dem guten Weg bis zum Punkt, wo Gott die Sache zu übergeben gekommen bist, dann bist du frei. Frei von dieser Schuld, die du bis jetzt mit dir umgetragen hast. Frei von der Schuld der anderen. Beide haben Schuldanteil. Beides bist los. Frei von Sachen, die du nicht hast können loslassen. Und frei von der Rache oder von Gerechtigkeit wollen zu erfahren. Wenn du an diesen Punkt gekommen bist, darfst du so mal richtig durchatmen. Egal wie schwer am Anfang der Konflikt war, das tut gut, da hinzukommen. Und jetzt kommen aber noch zwei Schritte. Und das sind jetzt die allerbesten Schritte. Der nächste heisst Fürbitte und Segnen. Wenn die Frage der Gerechtigkeit, die Frage der Rache, das Nachtragen, es nicht können vergeben können, wenn das los bist, dann hast du ganz viel Energie nicht gebunden. Bis dorthin bindet das deine Energie. Und jetzt hast du ja die Freiheit. Das heisst, du hast jetzt freie Energie. Und die kannst du einsetzen, die kannst du ganz gut investieren. Ebenfalls in Römer 12, wir haben es schon gehört, Vers 14 hat es geheissen, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Und das war nicht allein in Paulus seine Idee gewesen, das hat Jesus in der Bergpredigt genau gleich auch gesagt. Und wenn wir am Punkt sind, wo wir für die anderen beten können, wo wir für den anderen, wo wir ihnen segnen können, dann sind wir auch bereit, glaube ich, für den letzten Punkt. Dienen und lieben. Paulus hat in den letzten zwei Versen, den Vers 20 und 21 von diesem Abschnitt, hat er geschrieben, vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt überleg mal, was das für eine Veränderung gebracht hat. Der Konflikt, die Verletzung in deinem Herz, der Punkt von der Entscheidung und dann Schritt für Schritt den guten Weg gehen. Was das für einen Unterschied ausgemacht hat, wenn wir das so machen, ist gewaltig. Von einem Konflikt her kommen zum anderen zu dienen und ihn zu lieben. Das ist genial, oder? Was für eine Freiheit da möglich ist, wenn wir den Weg gehen, den Jesus uns aufzeigt. Jetzt gibt es aber auch den anderen Weg. Und den schauen wir auch an, ein bisschen kürzer, weil eigentlich will ich den nicht promoten. Aber wir müssen gleich rasch anschauen, was da passieren tut. Es fängt vielleicht an, der schlechte Weg, mit Schweigen und Aggressionen. Statt dass wir uns mit dem Konflikt auseinandersetzen, wie wir es im guten Weg machen, also meine Schuld, seine Schuld, tun wir jetzt hier einfach einmal, geben wir uns unseren Gefühlen ganz hin. Und lassen die so richtig gross werden. Und es kann so sein, dass wir zuerst vielleicht noch schweigen in diesem Konflikt, aber es entsteht dann gleich schon eine aggressive Haltung. Und wenn man sich eben diesen Gefühl so ganz hingeben tut, dann wird es immer wie grösser. Es fängt an, von Fahrt aufnehmen in so einem Konflikt. Und es ist wie wenn du in einem Feuer noch ein bisschen Holz nachleihst. Das Feuer wird grösser. Und dann kommen wir zum zweiten. Man fängt an, vom nachtragend werden. Es ist nicht einfach nur ein Konflikt, das passiert ist, sondern ich fange es an, von persönlich nehmen. Ich werde nachtragend. Ja, und dann ist es natürlich klar, dann braucht es auch nicht viel und ich fange an, von schlecht reden über die Person, vielleicht hindurch. Da gibt es auch, ich habe schon gelesen, der Bibelvers 3. Mose 19, Vers 18, der trifft auch für diese Stelle zu. Dort steht, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren. Und da bewahre ich eben meinen Zorn. Und räche tue ich mich, indem ich schlecht reden tue, hinterdurch, öffentlich, wie auch immer, über den anderen. Und der nächste Schritt auf dem Weg ist Hass, bittere Wurzeln, Vergiftung von anderen. Weil wenn ich mal Zorn habe, aus Zorn wird schnell Hass. Und jetzt wird es wirklich gefährlich für unser Herz, weil jetzt haben wir so einen Nährboden in unserem Herz, wo Bitterkeit kann Wurzel fassen. Und ich sage immer, Bitterkeit in unserem Herz, das ist etwas, was nicht schön ist. Das ist etwas, wo wir Mühe haben, wieder loszuwerden. Das ist etwas, was uns bis ins höhere Alter plagen und Lebensfreude nehmen. Also der Weg ist wirklich auch gefährlich. Der Schreiber vom Hebräerbrief warnt Gemeinde, also uns, eindringlich davon. Hebräer 12, 15. Seht zu, dass keine bitteren Wurzeln unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Bitterkeit ist sogar wie eine ansteckende Krankheit. Das wird noch zum Verderben für andere. Es gibt auch hier noch zwei weitere Punkte und ich kann die gerade zusammennehmen für den Schluss. Ich fange an zu fluchen und am Schluss geht es um Rache und Vergeltung. Zum Abschnitt aus dem Römer 12 wissen wir, dass wir nicht fluchen sollen, sondern segnen. Doch fluchen, bös reden über den anderen in der Situation, das passiert ganz schnell. Wenn wir den falschen Weg gegangen sind bis da, dann haben wir unsere Worte wahrscheinlich nicht mehr unter Kontrolle. Das Feuer ist gross geworden, die Emotionen sind mit uns durchgegangen und wahrscheinlich können wir unsere Worte nicht mehr so geschickt wählen. Haben sie nicht mehr ganz unter Kontrolle. Und dann als letzten, quasi als Höhepunkt im negativen Sinn, kommt dann noch die Rache. weil mir Unrecht widerfahren ist, kann ich dann sagen, habe ich jetzt Recht, mich zu rächen. In der Schule auf dem Pausenplatz ist das noch ganz kindisch. Das eine Kind schöpft das andere. Und nachher versuche ich es Frieden zu machen und dann sagt das Kind, sind wir jetzt quitt? Und dieses sagt nein und schöpft einmal zurück und dann sagt, jetzt sind wir quitt. Das ist so das Kinderniveau, oder? Wo Rache gelebt wird und quitt. Und dann kann man Frieden machen. Für Erwachsene, ich weiss nicht, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Über die Rache wollen Frieden machen, das passt nicht. Und vor allem, wenn wir bis hier runtergegangen sind, auf dem schlechten Weg, was für eine Gerechtigkeit könnte ich noch aussprechen? Wenn ich so einen Wut, so einen Zorn, so einen Fluch über einen anderen ausspreche und dann sage ich, und ich will jetzt Gerechtigkeit machen, wie gerecht könnte ich da noch sein in dieser Situation? Das ist eine totale Fehleinschätzung von mir selber, wenn ich das dann versuche. Ja, und all die Punkte hier beim falschen Weg, die aufgeführt sind, führen uns vom eigentlichen Ziel, den anderen zu lieben und dem anderen zu dienen, maximal weit weg. Sie führen uns so weit weg, wie es nur geht tut. Und es ist schon klar, gell? Nicht bei jedem Konflikt, jedem Problem, jedem Streit, wenn ich den falschen Weg einschlage, gehe ich bis ganz runter. Es ist ja nicht gesagt, dass ich immer alle Punkte mache. Mal höre ich beim zweiten schon auf und das ist es gewesen. Aber gut macht es wegen dem auch nicht. Und manchmal ist aber ein Konflikt, da kann es nur ein paar wenige Minuten gehen und ich rassle komplett die ganze Stufe durchab, alle Stufen durchab und ende direkt zuunterst, weil es mich irgendwie direkt angegriffen hat. Und das ist schon noch, wenn man sich mal selber ein bisschen beobachten tut, wenn man mal so ein bisschen sich schaut, wie man in Konflikt reagieren tut, es kann extrem schnell gehen und man kommt sehr tief, sehr weit, sehr viele Punkte da durchab. Wenn wir uns jetzt zum Schluss das ganze Bild noch einmal anschauen, dann könnte man sagen, wir Christen, wir gehen oft davon aus, das Problem steckt, muss ich schauen, dort vorne beim Konflikt. Manchmal haben wir das Gefühl, wir dürfen gar keinen Konflikt austragen. Wir dürfen gar keine Meinungsverschiedenheit haben. Das ist schon böse. Wir Christen, wir dürfen doch nicht einmal um eine Meinung ringen, mal zwei Standpunkte vertreten. Mama, das ist schon ganz okay. Jesus hat nicht den Konflikt gemieden. Er hat Unrecht schon angesprochen. Aber entscheidend ist noch eine, die Reaktion, wie es weitergegangen ist, was in seinem Herz abgegangen ist und welchen Weg, dass man wählen tut. Das ist entscheidend. Und wenn du an Jesus glaubst und mit ihm leben willst, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, der zu dir passen würde. Wenn wir Christen Salz und Licht sein wollen, dann soll die Weg auch, die Welt auch sehen, dass wir einen anderen Weg einschlagen, als vielleicht die Welt macht. Doch eben, um den guten Weg zu gehen können, brauchen wir Gottes Hilfe und die Hilfe von lieben Menschen. Weil es kann gut sein, dass wir mal den schlechten Weg einschlagen. Und wie gut ist es dann, wenn du einen lieben Mensch hast, der zu dir kommt und sagt, ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Hast du dir mal überlegt, du verrennst dich total in dieser Sache. Und das ist so wichtig, dass wir aufeinander auch ein bisschen Sorge haben. Das hat auch mit Liebe zu tun, dass wir nicht nur denken, ja, da mische ich mich nicht ein. Und es braucht extrem viel Mut, dann aber zu jemandem gehen und das zu sagen, du, ich glaube, du bist gerade auf dem falschen Weg. In diesem Konflikt verhaltest du dich gerade falsch. Weil diesen ist ja schon aufgewühlt, diesen ist schon ein bisschen geladen. Und es ist gefährlich, in ein Gewitter reinzugehen. Aber es hat auch mit Liebe zu tun, diesem Versuchen, auf den guten Weg zurückzuhelfen. Und es ist ganz wichtig, oder? Wir können jederzeit wieder zurück. Wenn wir uns ertappen oder ertappt werden von anderen, dass wir hier auf dem Weg sind, dann ist es möglich, anzuhalten, umzukehren und wieder neu zu dem Punkt der Entscheidung aufzugehen und für diesen Weg zu wählen. Es ist möglich, umzukehren. Das Problem ist nur, dass wahrscheinlich schon ein bisschen Landschaden entstanden ist. Auf dem Weg durchab. Dass wir wahrscheinlich andere schon verletzt haben, dass irgendwie schon Beziehungen kaputt gegangen sind und dass es natürlich aufwendig ist, das alles wieder zu flicken. Es kostet sehr viel Energie, da wieder aufzuräumen, wieder Versöhnung herzustellen, um das können sogar auch wirklich Verletzungen zurückbleiben. Also wo fangen wir jetzt an, wenn wir das Bild sehen, wenn wir den Text aus Römer 12 so gehört haben? Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was können wir machen? Gerade zum einen da vorne, da liegt es dann, das Bild ausdruckt mit Detail und allem drum und dran. Das kannst du heimnehmen, das kannst du da vorne holen, das Handout quasi zu dieser Predigt. Und kannst es noch einmal in aller Ruhe anschauen daheim. Du kannst Römer 12 noch einmal lesen, du kannst die Bibelstelle noch einmal nachlesen. Und du kannst dich wie noch einmal darauf einlassen. Und ich finde das auch gut, nicht einfach sagen, ja, der Simon hat gesagt, ich muss jetzt so leben. Sondern das noch einmal ein bisschen verarbeiten, dem noch einmal ein bisschen nachgehen und dann aber vielleicht auch mit grosser Überzeugung mal mit Jesus zu reden und zu sagen, genau, so möchte ich leben. Hilf du mir da dabei. Weil das ist schon wichtig. Wir können es nicht liken. Es reicht jetzt nicht, dass du einfach sagst, ja, das möchte ich. Und dann klingt schon. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen auf die Knie und Gott um seine Hilfe bitten. Und wir werden uns immer wieder auf dem falschen Weg ertappen. Immer wieder. Ich weiss nicht, wie viele Konfliktsituationen ihr am Tag habt, aber bei uns, das vierte, zwei Kinder, ich habe manche Chance, den falschen oder den richtigen Weg pro Tag zu gehen. Und ab und zu ertappe ich mich, den falschen Weg zu gehen. Und wie gut ist es, dass eben dann ein Umkehr möglich ist, dass wieder Vergebung möglich ist und dass wir in der Familie aufeinander wieder zugehen und das wieder den Frieden suchen tut. Wichtig ist schon, dass du begreifst, wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, bist du nicht mehr dazu verdammt, den bösen Weg zu gehen. Du hast jetzt die Freiheit und das ist das Wunderbare, dass du den guten Weg gehen darfst. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann lebst du in der Freiheit, dass du den guten Weg kannst gehen. Bis um einen Konflikt, wenn wir um ein Konflikt reinkommen, dann entsteht dicke Luft. Kennt ihr das? Das ist meistens so ein bisschen das Erste. Oder gerade so bei Ehepaar, kleinen Zoff, da entsteht dicke Luft. Da kann man etwas überlegen. Weil das Problem ist, dass wenn dicke Luft entsteht, dann haben wir davor den Konflikt. Wir kommen ganz schnell zum Punkt der Entscheidung und sind dort in der Regel viel, viel zu schnell und rasseln dort einfach drüber. Und wenn wir da schnell drüber rasseln, dann haben wir so einen Reflex, der diesen Weg einschlägt. Und es wäre gut, wir hätten da ein bisschen etwas, das uns ein bisschen Zeit verschaffen würde, für eine gute Entscheidung zu treffen. Und es gibt ein Mittel, und ich verschreibe euch das. Hat auch etwas? Weiß nicht, seht ihr, was das ist? Seifenblätterli, hä? Und ich habe da eine Etikette draufgeklebt, das steht drauf, hilft gegen dicke Luft. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe so dicke Luft in mir, oder? Sinnbildlich. Was ich Schönes kann aus dicker Luft machen. Hä? Das ist ein wunderbares Bild. Wunderbar, oder? Was ich kann aus der dicken Luft machen. Und das steht unter der Anwendung, zwei Minuten knüsslich Seifenblasen fliegen lassen. Sind ihr an dem Punkt der Entscheidung und nehmt dort, baut ihr 2 Minuten Pause ein. Tönt die dicke Luft mal in etwas Schönes schon mal verwandeln. Das ist kein Allerweltsmittel, gell? Und vielleicht ist es viel zu kindisch für euch. Vielleicht habt ihr viel bessere Idee als das. Aber irgendetwas müsstet ihr euch vielleicht überlegen in eurem Leben, dass ihr den nicht wahnsinnig schnell über den Punkt der Entscheidung drüber rasen, weil die Gefahr dann so gross ist, auf den schlechten Weg zu kommen. Ich habe davor, Miriam hat in meinem Auftrag, glaube ich, Migros leer gekauft. Also falls ihr jetzt nächste Woche kein Seifenblätterli mehr habt, wir haben sie. Wir haben Seifenblätterli gekauft, ich würde sagen, mal pro Ehepaar eins dürfen ihr sicher holen und die Einzelpersonen dürfen auch gerne eins holen. Und wenn ihr aber dann als Ehepaar merkt, eins reicht nicht und jetzt haben wir Konflikt, weil wir nur eins haben, dann kauft doch noch ein zweites. Nicht, dass das den Streit auslöst, oder? Und ich lege die da vorne hin, oder sie stehen da, das Handout ist da, da könnt ihr euch eindecken. Und vielleicht ist es etwas ganz Einfaches, etwas Praktisches, was euch helfen tut. Der Punkt der Entscheidung, oder? Ich habe nicht so viel geredet über den. Aber es ist wirklich der Punkt der Entscheidung. Dort entscheide ich mich, welchen Weg ich jetzt gehe. Und es lohnt sich, eben dort hinzuschauen, dort ein bisschen Zeit einzuräumen, nicht drüber zu rasen. Ich möchte zum Schluss noch ein Zitat lesen, das mich bewegt hat, von einem Christ und Schriftsteller, Dick Keyes. Der hat gesagt, Menschen, die lieben, sind nicht schwach. Oft denkt man, Menschen, die einfach lieben und vergeben, sind schwach. Aber er sagt, Menschen, die lieben, sind nicht schwach. Sie sind so stark, dass sie auf Vorwürfe oder Beleidigungen nicht mit einer scharfen Bemerkung reagieren müssen. Ihr Selbstwertgefühl ist so sicher, dass sie es nicht dauernd verteidigen müssen. Und ich wünsche euch, dass wir so, dass die Liebe von Gott uns so stark macht, dass wir nicht immer gerade explodieren, aufjucken, dass wir Zeit haben, dass wir gelassen werden über Konflikte von diesem Leben. Ich möchte beten mit uns zum Schluss. Herr Vater, wir brauchen wirklich deine Hilfe, um den guten Weg zu gehen. Jesus Christus, wir können es nicht allein. Wir können es wirklich nicht allein. Aber ich lobe und preise dir und sage dir von ganzem Herzen Danke, dass wir überhaupt die Option haben, den guten Weg zu gehen. Dank dir. Dank dem, was du gemacht hast, haben wir die Möglichkeit. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns helfen tust. Dass du uns immer wieder den Punkt der Entscheidung nahelegst und sagst, hey, jetzt kannst du dich entscheiden. Pass auf. Und dass wir dann mutig sind, und Liebe haben, um den guten Weg zu gehen. Lass du uns das einüben. Stell du uns liebe Freunde zur Seite, Jesus, die uns darauf aufmerksam machen, wenn wir uns verrennt haben. Und lass du uns ein guter Freund sein, wo andere darauf aufmerksam macht. Herr, als Geschenk wollen wir es annehmen. Und als Geschenk wollen wir es dann auch raustragen in die Welt, dass sie sehen dürfen, wir können anders mit Konflikten umgehen. Amen.